Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers, heute mit Maximilian Meyer von Scalable Capital. Max ist dort als CMO tätig und verantwortet gemeinsam mit seinem Team das komplette Marketing. Und wir sprechen beispielsweise darüber, wie ein Fintech zum deutschen Unicorn wurde und welche Rolle dabei mittlerweile beispielsweise ein Kanal wie Out of Home spielt. Das denkt man vielleicht gar nicht, aber Out of Home ist einer der wichtigsten Awareness-Treiber mittlerweile im Marketing-Mix von Scalable Capital, um neue Kunden zu erschließen. Und wir sprechen beispielsweise darüber, was in diesem Zusammenhang auch Streugewinne bedeutet, also nicht Verluste, sondern Gewinne, und warum nicht immer alles perfekt messbar ist. Und dann gehen wir doch rein ins Influencer-Marketing. Da gibt es nämlich die Finfluencer, so nennen sich die Influencer im Financial-Bereich. Und was da genau wichtig ist bei der Auswahl und der Kooperation und noch vieles mehr, das erfahrt ihr jetzt im Podcast. Von daher dranbleiben, reinhören, jetzt geht's los.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Hey Max, schön, dass du dabei bist. Bevor wir loslegen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Hi Daniel, vielen Dank für die Einladung. Klar, mache ich sehr gerne. Mein Name ist Maximilian oder wie mich alle im Beruflichen eigentlich nur nennen, Max, gerade hier bei Scalable. Ich bin CMO bei Scalable Capital, gesamtverantwortlich für das Marketing bei uns. Das heißt, alles, was man von uns hört, sieht und spürt hoffentlich, geht über meinen Schreibtisch mal mindestens. Das heißt, wenn es gut funktioniert, dann hat das Team gute Arbeit gemacht. Wenn es nicht funktioniert, halte ich den Kopf hin. Mittlerweile funktioniert das eigentlich derzeit sehr gut alles. Deswegen freut mich das sehr. Hab das Team aufgebaut, bin seit über 9 Jahren mit dabei. Und wer Scalable noch nicht kennt, wir sind eine führende digitale Investmentplattform. Das heißt, wir versuchen es allen Menschen zu ermöglichen, am Kapitalmarkt teilzunehmen und ihre Finanzen selber zu gestalten. Mittlerweile live in einigen Ländern Europas. Gestartet ursprünglich mal als digitaler Vermögensverwalter mit auch einem starken B2B-Arm, den wir haben, und seit über 4 Jahren jetzt auch im Brokerage-Geschäft tätig. Ja, ermöglichen wir es so einfach und kostengünstig wie möglich in Aktien, ETFs und Co. zu investieren. Genau.
Ich erzähle mal ganz kurz für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, wie es zum Gespräch kam. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen eine Folge vom OMR-Podcast mit Philipp Westermeier gehört und da war der Erik Pottsoweit zu Gast. Der Erik ist ja bekanntermaßen oder vielleicht nicht bekanntermaßen, deswegen sage ich es dazu, euer Gründer und Geschäftsführer. Und die beiden haben dann relativ lange gesprochen über irgendwie die Gründung, das Geschäftsmodell, was die Company wert ist, als auch über Marketing, allerdings relativ kurz, und da dachte ich mir, Mensch, jetzt wird es eigentlich gerade spannend, also zumindest mal den Teil, den hätte ich gerne noch ein bisschen detaillierter gehört. Deswegen freut es mich wahnsinnig, dass jetzt der CMO zu Gast ist in Form von dir und wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen können. Nichtsdestotrotz kennen euch ja vielleicht noch nicht alle da draußen und auch nicht jeder hat jetzt den Podcast gehört. Deswegen würde ich gerne mit dir noch mal eine Minute über die Company sprechen. Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr 2020 in einer Finanzierungsrunde ja den Unicorn-Status, den berühmt-berüchtigten, erreicht habt. Kannst du sagen, was hat sich seitdem getan? Also sozusagen, wie ist euer Umsatz seitdem nochmal gewachsen? Hat Covid sozusagen auch nochmal positiv oder vielleicht negativ dazu beigetragen? Also wenn du uns da so ein bisschen über die letzten Jahre nochmal ein Update geben könntest.
Gerne. Also ich kann ja, ich in aller Kürze versuche ich die Unternehmenshistorie mal aufzumalen und ich glaube, da steckt dann auch schon viel drin. Also ich habe ja schon auch gesagt, wir sind als digitaler Vermögensverwalter gestartet. Was genau heißt das eigentlich? Naja, am Ende des Tages so ein bisschen we do it for you, ja. Also das Thema Geldanlage und am Kapitalmarkt ist ja in Deutschland kein einfaches, ja. Also die Anzahl an Privatanlegern ist im im internationalen Vergleich, vor allem mit den angelsächsischen Ländern, doch deutlich geringer in Deutschland. Ja, dann gibt es die bekannten Negativbeispiele unserer oder die unserer Elterngeneration, ja, die sich mit der T-Aktie und Infineons dieser Welt die Finger verbrannt haben, ja, alles falsch gemacht, was man nur machen kann beim Investieren, so irgendwie alles in eine oder zwei Aktien gesteckt und dann kam der Dotcom-Crash und dann einiges an Geld verloren. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Idee war so ein bisschen, den Leuten etwas an die Hand zu geben, was super kostengünstig ist, ja, ETF-basiert, darüber habe ich ja eben auch schon mal ein bisschen was gesagt, und gleichzeitig den Leuten es aus der Hand zu nehmen. Das heißt, in der Vermögensverwaltung, du sagst, ich möchte Geld anlegen, möchte vielleicht auch einen Sparplan anlegen, aufsetzen und am Ende aber nicht weiter damit behelligt werden, wie das investiert wird, dann Rebalancing und alles, was dazugehört, eigentlich nichts mehr mit am Hut haben. Damit sind wir gestartet, sind auch relativ schnell sehr erfolgreich gewesen in diesem Markt, der neu sich entwickelt hat, der digitalen Vermögensverwaltung. Haben hier auch ein sehr erfolgreiches B2B-Business aufgebaut, ja, Technologieunternehmung, die wir sind, alles modular aufgebaut, haben die Vermögensverwaltung im White Label für einige Banken aufgebaut. Und gleichzeitig hat sich das Thema Investieren am Kapitalmarkt Gott sei Dank immer weiterentwickelt, auch in Deutschland. Viele neue Content-Angebote sind auf YouTube, Instagram und Co. gestartet, die den Leuten erklärt haben, hey, es ist kein Hexenwerk, du kannst es eigentlich selber machen. Und in diesem Zuge dann ist bei uns auch die Entscheidung gereift, hey, wir wollen unserer Mission, jeden und jede zu empowern, an den Kapitalmarkt zu gehen, können wir noch mehr Gutes tun, indem wir im Prinzip auch ein kostengünstiges Brokerage-Angebot an den Markt bringen, weil die Leute verstehen, dass es einfach ist zu investieren. Und so sind wir dann vor über 4 Jahren in 2020 mit dem Brokerage gestartet und das geht einher im Prinzip mit diesem großen Wertpapierboom, den es in Deutschland gab zu der Zeit. Die Anfangsmonate der Pandemie, muss man sagen, wo es diesen Flash-Crash gab, ja, also irgendwie Kapitalmärkte sind einmal nach unten gerauscht und wieder nach oben gegangen. Die Leute saßen zu Hause, konnten sich mit Sachen beschäftigen, die sie vorher nicht gemacht haben. Ja, für viele war es das Brotbacken oder die Pizza, aber auch für sehr viele Leute eben das erstmalige Geld anlegen am Kapitalmarkt. Mhm. Und in diesem, ich sag mal, Goldgräberstimmung, die es gab für Leute, die an den Kapitalmarkt gingen, waren wir mit dem Produkt live und mehr Kundinnen und Kunden haben sich auch für uns entschieden. Und so sind wir seitdem auf einem ganz neuen Wachstumspfad, ja, also quasi mit Launch des Brokerage, der einherging mit diesen Neuankömmlingen am Kapitalmarkt, sind wir quasi haben uns in allen Bereichen, sei es auf der Kundenanzahl, auf der Assetanzahl, aber auch den Mitarbeitern bei Scalable vervielfacht, sodass wir mittlerweile über 1 Million Kundinnen und Kunden bei uns haben, die über 20 Milliarden an Assets bei uns auf der Plattform also vereinen. Assets
sind sozusagen Kundengelder, oder?
Also Kundengelder, genau.
Das heißt, wenn ich jetzt für 1.000 Euro eine Aktie oder einen ETF kaufe, dann
genau.
Ist das sozusagen das, was du als Assets bezeichnest.
Genau, das sind die, genau. Absolut richtig. Und bei uns auf der Plattform gibt es eben einen Teil, den wir managen. Also es ist dann wirklich Assets under our management oder Assets under custody sozusagen. Also Assets, die auf unserer Plattform sind, aber von dir selber gemanagt werden. Und das ist im Prinzip der Wachstumspfad, den wir seitdem nicht mehr verlassen haben, der dann einhergehend auch mit Finanzierungsrunden und Bewertungen weiterhin ein erfolgreicher Wachstumspfad seitdem ist.
Jetzt haben wir es ja schon mehrfach angedeutet, dass ja ein großer Teil der deutschen Bevölkerung noch gar nicht aktiv tradet, das heißt das Thema Geldanlage noch gar nicht so wirklich präsent ist. Im Umkehrschluss heißt es ja für euch oder für euer Geschäftsmodell, dass ja noch wahnsinnig viel Wachstumspotenzial da ist. Also ganz konkret, ich beziehe mich jetzt auf Zahlen aus einer YouGov-Studie, nenn gerne andere, wenn du bessere hast. Aktuell 22% sind sozusagen aktiv im Trading unterwegs, also ein Fünftel ungefähr der Deutschen. Heißt ja, dass da irgendwie noch, also ganz konkret, wenn man die 22% sind, 78% noch nicht aktiv sind. Jetzt gibt's andere Branchen, also ich komme ja auch aus einer, in der ich sehr viele Jahre lang gearbeitet habe, Telekommunikation. Da ist eher der Markt eher gesättigt, also gibt ja kaum jemanden oder niemanden mehr, der eigentlich nicht wirklich eine SIM-Karte und ein Smartphone besitzt. Das ist jetzt bei euch im Markt anders. Wie erschließt ihr die? Oder geht es jetzt gerade eher darum, sozusagen um die 22%, die von rechts nach links zu holen, beziehungsweise von den Wettbewerbern vielleicht die rüberzuziehen? Also auf was konzentriert ihr euch und wie erschließt ihr den Teil der Konsumentinnen, die noch nicht aktiv sind?
Ja, also die Zahlen decken sich in dem Sinne mit denen, die so hier und da immer mal wieder erhoben werden. Die Zahl kommt mir fast sogar ein bisschen hoch vor, was da, glaube ich, mit reingezählt ist. Du hast es jetzt so Trading genannt. Ich glaube, was oft gefragt wird, ich kenne jetzt die spezifische Studie nicht, sind im Prinzip Kapitalmarktteilnehmende sozusagen. Viele von denen sind das fast sehr passiv, ne? Also die kriegen dann von ihrer Hausbank irgendeinen Fonds verkauft, ja, und das ist auch schon immerhin etwas wert im Gegensatz zu all denen, die nicht mal das machen, so muss man das sagen, aber einige aus dieser von dir genannten Zahl sind vermutlich auch fast sehr auf der passiven Seite oder anders ausgedrückt zahlen noch einiges an Gebühren, die sie idealerweise wieder anders eigentlich nutzen sollten, idealerweise nämlich investieren und investieren mit jemandem, wo es günstiger ist. Der Teil des Kuchens sozusagen ist fast noch größer als nur diese 78%. Okay, der ist nämlich das Hauptvehikel der Deutschen ist eben das Sparbuch oder das Geld unter dem Kopfkissen, unter der Matratze. Deine Frage war jetzt so ein bisschen, wen sprechen wir an, auf wen fokussieren wir uns? Und was ist da unser Zielwert? Da muss man so ein bisschen auch einen halben Schritt mal zurückgehen und gucken, woher wir kommen. Ja, sei es die Unternehmensgröße, der Reifegrad des Unternehmens und da, wo wir jetzt sind. Ja, gerade in den Anfangsjahren oder Zeiten war es natürlich so, dass man einen Markenaufbau am Anfang auch noch mit einem Produkt der digitalen Vermögensverwaltung, was man erstmal bekannt machen musste. Jetzt sind wir im Brokerage, bekanntes Produkt, ein Unternehmen, was noch nicht die 100% Marktdurchdringung hat. Am Anfang haben wir uns sehr darauf fokussiert, sagen wir, die sogenannten bekannten Low-Hanging Fruits anzuvisieren. Das heißt, wir sind ganz gezielt auf Leute gegangen, haben wir angesprochen, denen wir nicht erklären mussten, warum die Geldanlage am Kapitalmarkt eigentlich alternativlos ist, sondern da, wo wir wirklich mit unserem Pricing, mit unseren Features wuchern konnten.
Okay, das heißt schon aktive Nutzer, ne?
Also aktive Nutzer.
Ganz das heißt, wenn wir jetzt wieder uns auf die 22% beziehen, du sagst ein bisschen weniger, dann sozusagen den Teil des Kuchenstücks, die schon wissen, um was es oder wussten, um was es geht.
Absolut richtig. Okay. Das hat mindestens zwei ganz logische Gründe. Der erste ist natürlich irgendwie mit begrenzteren Budgets versuchst du natürlich auch erstmal irgendwie die anzusprechen, denen du eben nicht erstmal erzählen musst, warum man überhaupt investieren sollte. Und die werden natürlich auch in ihren jeweiligen Peer Groups, ja, in ihren Freundes- und Bekanntenkreises als Expertinnen gesehen und genutzt. Das heißt, wenn du die erstmal überzeugst von dir, sind sie klassischerweise auch eben in ihren Bekanntenkreisen die gefragt werden, hey, du investierst doch, wo machst du das? Und im Idealfall sagen sie hier, ich mache das bei Scalable und ich bin da sehr zufrieden, das solltest du auch ausprobieren, das ist super einfach. Das heißt, du hast irgendwie so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie sind kostengünstiger zu akquirieren und so hast du einen kleinen Multiplikationseffekt mit drin. Jetzt sind wir diesem Reifegrad als Unternehmen und auch auf unserer Wachstumsgeschichte, Gott sei Dank, erfolgreich schon etwas entwachsen und kümmern uns mehr und mehr um die Erweiterung unserer Zielgruppenansprache. Und das spiegelt sich natürlich sowohl im Kanal, in der Kanalauswahl, als auch im Messaging, als auch natürlich irgendwie in der Verbindung von dem allen wieder. Das heißt, wir versuchen hier, und da habe ich auch schon gesagt, sehr über diese edukative Schiene, sei es mit Partnerschaften oder mit eigenem Content, mehr und mehr Leute davon zu überzeugen, es am Kapitalmarkt zu probieren. Jetzt ist ja das Thema Altersvorsorge-Depot aktuell in aller Munde. Da gibt es ja eine Reform, die vor der Tür steht. Ich hoffe und glaube ganz fest daran, dass das noch neuen Schwung bringen kann und könnte ein ganz interessanter neuer Wachstumsmotor für die gesamte Branche werden.
Du hast jetzt gerade schon das Stichwort Kanalauswahl gebracht. Also tatsächlich wäre das jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, weil wenn jetzt mehr und mehr sozusagen die noch nicht aktiven Trader versucht zu erschließen, dann sprechen wir auch über sowas wie Branding, Awareness. Jetzt habt ihr ja, oder der ein oder andere kennt euch vielleicht von eine Out-of-Home-Kampagne auch, Und da ist es ja dann tatsächlich so, dass du ja viele Menschen erwischst, die dann im Zweifel, ne, irgendwie aus der S-Bahn aussteigen oder am Bahnhof stehen, euch dann irgendwo gesehen haben, die mit dem Thema Trading noch gar nichts am Hut haben. Da würde ich mal gern ein bisschen jetzt mit dir einsteigen, weil das Thema Out of Home, da habt ihr ja schon so ein paar auch witzige Kampagnen gemacht, wie ich finde. Vielleicht kannst du uns mal durchführen, also warum Out of Home und was habt ihr da genau gemacht?
Gerne. Also das ist wahrscheinlich wirklich die richtigste Anschlussfrage. Ist natürlich genauso ein Kanal, den man im Zuge des Reiferwerdens als Marke und auch mit dem Produktportfolio nicht am Anfang gemacht hätte seiner Reise, sondern sich dann auch erlauben darf, muss und kann, wenn man schon etwas größer ist und wenn man vor allem eine Marktdurchdringung hat, auch von der Produktseite, und das ist eben bei uns das Brokerage, die Sinn macht, weil sonst hast du nämlich genau das Problem der Streuverluste, und bei Out of Home ist es immer so ein bisschen so, das ist unser Weg, Streugewinne quasi einzusammeln, ja, weil wir eine Marken- und Bekanntheit in dem Bereich der Leute, die bereits investieren haben, die schon relativ hoch ist, ja, soweit wir das messen können, aber eben da bei den Leuten, die nicht investieren, ist es dann im niedrigen einstelligen Bereich, und genau da willst du ran und da willst du hin durch Out of Home und andere Kanäle, und wir haben uns da entschieden vor, was haben wir jetzt, Ende 24? Ich glaube, seit Anfang 22 mit einem Kampagnenmotiv als solches rauszugehen, was ein klarer Fokus auf Headlines ist, auf Themen, die in den wenigen Millisekunden, die man teilweise nur hat, um die Aufmerksamkeit von Personen im öffentlichen Raum zu erhaschen, zu erhalten, die eben nicht irgendwie eine langweilige Feature-Kommunikation sind, sondern vielmehr witzig, zum Nachdenken anregend, die Leute zumindest mal mit einem Fragezeichen in der ersten Sekunde versehen sollen, um dann beim zweiten hingucken oder durch die Subline auflösend den Bogen zum Beispiele, Kapitalmarkt.
Ich habe da mal ein paar witzige dabei, also zumindest genau, einer ist bei mir hängen geblieben, aber du kennst mehr.
genau, also so in den letzten Jahren, ich bin da tatsächlich ein großer Fan gewesen, der Line How to Buy Ducks Online Fast, ja, in Anlehnung an eine Netflix-Serie, die hat mir persönlich sehr gut gefallen. Dann hatten wir im letzten Flight eine, die mit dem Wettbewerb etwas gespielt hat, ja, kommen direkt zu Scalable, die hat auf jeden Fall auch für Aufsehen gesorgt. Dann haben wir welche, die überlegen, der Club mit der besten Anlage, ja, gerade in Berlin eine sehr beliebte Line, auch im Hamburg.
Könntet ihr auch in Nürnberg übrigens bringen, also ich bin
stimmt, ja, in Nürnberg die Klubberer.
Der Club sozusagen.
Ja, aber in Nürnberg
will man sich passen.
Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich, ja. Und dann haben wir so ein paar etwas kontroversere, die wir bewusst gewählt haben, sage ich mal, um nötige und wichtige Diskurse anzustoßen. Also es geht uns nicht darum, irgendwie Effekthascherei zu machen, ohne Sinn und Verstand, sondern wir wollen den Diskurs wirklich fördern und fordern. Da würde dann Wohin mit der Asche von Opa darunter zählen. Was hatten wir noch? Dann haben wir noch so ein paar andere. Aber in das ist die Tonalität unserer Out-of-Home-Kampagne.
Ja. Bleibt und auf jeden Fall hängen, ja.
Genau, bleibt hängen, führt zu Diskursen und würde ich sagen, ist im Finanzmarketing, es ist ja doch hier und da doch eine sehr angestaubte Branche teilweise, ist es erfrischend, und das ist natürlich irgendwie auch unser Ziel, zu zeigen, dass man dem Thema, ich sag mal, ohne diesen großen Respekt auch einfach sich entgegenstellen kann und sich es einfach mal angucken, und all das wollen wir natürlich damit bewirken, und es ist ein für uns nicht wegzudenkender Kanal geworden.
Geht ihr breit raus oder selektiert ihr, also geht ihr nur in bestimmten Städten raus, Großstädten vielleicht, oder wie seid ihr da unterwegs?
Ja, wir gehen mittlerweile breit raus. Geldanlage ist ein Thema für alle, und so gehen wir raus. Logischerweise oder eher ableitend, die großen Netzwerke der Publisher sind schon auch einfach in den Großstädten und in Ballungsräumen und deswegen ist man dort immer präsenter als auf dem Dorf, einfach weil es einfacher zu buchen ist, diese Netze.
Gut, auf dem Dorf gibt es im Zweifelsfall nicht mal eine Bushaltestelle, wo du eine Litfaßsäule oder ähnliches hast oder
das ist das Problem. Das ist gar nicht so, dass wir da nicht unsere Kundinnen finden würden, sondern das ist vielmehr der Buchungsebene geschuldet. Aber hier geben wir sonst jetzt kein weiteres Targeting drauf, sondern wir wollen damit wirklich ganz bewusst jeden und jede ansprechen. In den Anfangsjahren, auch schon vor dieser Kampagne, haben wir auch schon Out of Home gemacht. Da sind wir tatsächlich selektiver vorangegangen, auch ich sag mal aus so Messungsgründen. Ne? Haben wir irgendwie Kampagne in Hamburg und München laufen lassen, aber nicht in Berlin und Frankfurt und haben dann ein bisschen geguckt, okay, wie verhalten sich jetzt die Nutzer in den zwei Städten, wo eine Kampagne war, gegenüber der anderen oder Suchvolumina und sowas. Also wir haben da schon auch eine Messbarkeit herstellen wollen, teilweise auch können mittlerweile.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ne? Habt ihr es auch gekonnt? Das ist ja dann die Gretchenfrage, ob es dann auch funktioniert und man statistisch signifikant irgendwelche Ausschläge sieht.
Ja, also die statistische Signifikanz, würde ich sagen, ist auch immer noch hinterfragbar. Ja, das waren halt andere Niveaus, das muss man ganz klar sagen. Aber das, was man messen konnte, war messbar, das definitiv. Und war damals auch noch gut möglich, weil damals quasi während so einer Kampagne irgendwie auch der Anteil des Budgets, der auf diese Kanäle dann geflossen ist, verhältnismäßig größer war als heutzutage, wo wir als Marke einfach gewachsen sind. Wir sind always on. Diese Flights sind ganz bewusstes Kampagnenflights, die wir fahren, aber wir sind auch sehr präsent das Jahr über durch und dann hast du noch einfach den Fakt, dass du gerade am Kapitalmarkt extrem viele Externalitäten hast, die irgendwie Traffic treiben können oder auch mal zurückhalten können, die einfach auch einen Einfluss haben auf alles, was man macht. Insofern.
Wie macht ihr es dann messbar? Also habt ihr ein Media-Mix-Modeling? Habt ihr irgendwelche Geotests, die ihr vielleicht auch mal fahrt?
Genau.
Das Thema, was du vorhin ja schon angesprochen hattest, das ja früher in Einzelstädten nur wart, aber kann man ja jetzt ja auch ganz bewusst mal für eine gewisse Zeit theoretisch machen, um eine Messbarkeit herzustellen?
Ja, genau. Also gerade auf der Geo-Ebene machen wir gerne Tests, probieren da auch Sachen aus. Auch mit MMMs spielen wir rum. Ich sage hier ganz bewusst, spielen wir rum, weil sie haben ihre Fürs und Widers, die Messbarkeiten und auch die statistische Signifikanz hier und da ist zumindest zu hinterfragen. Wir versuchen immer Daten informiert zu arbeiten, Daten getrieben, aber du brauchst auch Überzeugung hinter den Sachen, die du machst. Und am Ende des Tages musst du irgendwie die Gesamtkur stimmen und so optimieren wir. Wir machen logischerweise fast schon gerade auf dieser Kampagnenebene, wo unser Kampagnenziel ja nicht der Abverkauf ist, das muss man auch sagen. Ja, wir sind einfach in einem Umfeld mit einem Gut unterwegs oder einem Produkt unterwegs, wo wir daran interessiert sind, langfristige Anlegende bei uns zu bekommen. Und die Entscheidung bei Personen, die ja schon ein Depot haben, dieses zu wechseln, ist eine, die reift nicht über Nacht, sondern du hast sehr viele Touchpoints, du hast teilweise sehr lange Prozesse dahinter, sehr lange Überlegungsprozesse. Das heißt, wir wollen langfristig mit der Marke präsent sein, um diese Entscheidung top of mind zu sein, wenn die Entscheidung dann fällt. Und das spielt dann irgendwie alles eine Rolle. Das heißt, mit so einer Out-of-Home-Kampagne ziehen wir dann schon auf eine Markenbekanntheit, sei es gestützt oder ungestützt, hin. Und die fragen wir ab regelmäßig mit deutschlandweit repräsentativen
Umfragen. Kannst du sagen, wo der gerade liegt?
Tatsächlich nicht aus dem Kopf, kann ich gerne nachliefern, aber ist auf jeden Fall hier auch, das hatte ich ja eben auch schon mal angesprochen, ganz, ganz entscheidend, ob du mit Leuten sprichst, die bereits Geldanlage machen oder nicht. Das ist, glaube ich, hast du in vielen Branchen hast du natürlich diesen Effekt. Ich glaube, in der Finanzindustrie ist es noch mal mehr, weil es so du bist entweder so im relevant Set von Leuten, die halt Geldanlage machen, oder es ist halt, du machst es nicht, dann hast du überhaupt kein Auge dafür. Und das ist natürlich super interessant zu sehen, gerade wie sich auch dieser Anteil bei den Leuten, die noch nicht Geld anlegen, immer weiter erhöht. Und was wir da auch immer zusätzlich natürlich abfragen, ist, was die Gründe sind, warum Leute keine Geldanlage machen. Und das kann ja auch irgendwie teilen, das ist auch keine Geheimnisse. Das kommt ja auch immer in diesen Umfragen von YouGov und Co. raus. Am Ende des Tages lassen sich eigentlich alle Punkte, die du da abfragst, immer auf das Thema finanzielle Bildung zurückschließen. Weil am Ende ist es immer sowas wie, ja, ich habe Angst oder ich habe keine Ahnung davor oder mir fehlt auch das Geld. Aber im Prinzip lassen sich die alle bündeln in dem Thema, dass die Leute eigentlich nicht richtig Bescheid wissen, weil es tatsächlich so viel einfacher ist, so viel sicherer, als die Leute glauben, und du eben nicht die Millionen auf dem Konto brauchst, um es zu tun, sondern eben mit einem Sparplan ab einem Euro theoretisch anfangen kannst.
Ich glaube, das ist das Thema, und das verstehen halt viele nicht.
Genau.
Aber da sind wir, also da würde ich ja liebend gerne, ehrlich gesagt, mal einen kompletten Podcast zu machen. Das Thema ist nur, passt nicht bei mir in die Reihe rein, weil da geht es eher um finanzielle Bildung und weniger um Marketing. Weil ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich schon in der Schule ansetzen müsste. Ja? Also in der Schule lernst du de facto gar nichts. Also selbst wenn du Abi machst, 13 Jahre Schule, du lernst einfach gar nichts über Geldanlage. Und da müsste zumindest mal so eine Art Grundkurs geben, wo ein Lehrer, Lehrerin das vermittelt. Ja, da musst du jetzt ja sozusagen noch nicht aktiv traden. Früher bei uns gab es mal so ein Börsengewinnspiel. Da konnte man
mitmachen. Planspiel Börse.
Genau. Ja. Genau das. So, das haben halt auch nur eine Handvoll von Leuten gemacht, die schon so eine leichte Affinität dafür hatten. Aber dass du sagst so, hey, liebe Kinder, schaut mal her, das ist echt ein wichtiges Thema. Da geht's um euer Leben, um die Altersvorsorge. Was ist ein Zins? Was ist ein Zinseszinseffekt? Man braucht kein Millionenvermögen, wie du sagst, sondern auch irgendwie mit 50 Euro im Monat oder 100 Euro im Monat kannst du langfristig schon was bewegen.
Absolut.
Also genau, würde ich gerne machen, passt nicht bei mir rein. macht ihr ja in einem anderen Podcast, da kommen wir auch gleich noch dazu. Lass uns mal weitergehen, vielleicht abschließend zu Out of Home. Das ist aber wahrscheinlich ja trotzdem nicht der größte Kanal bei euch im Marketing-Mix, oder? Kannst du ungefähr beziffern, sozusagen, wie viel das ausmacht? Also budgetär beziffern?
Also es ist bei weitem nicht der größte Kanal. Es ist, kurz im Kopf überschlagen, ja, also es ist wahrscheinlich im einstelligen Prozentbereich actually des Budgets, knapp mehr. Aber so in dem Rahmen ist es in jedem Fall. Was interessant ist, ist so ein bisschen die gefühlte Sichtbarkeit und Wichtigkeit dieses Kanals, die deutlich höher ist als quasi das Spend, was man hat, ja. Und so ein bisschen auch so aus einer Marketing-Leitungsrolle klopfen Leute dir quasi auf die Schulter und sagen, toll, ich habe deine Kampagne gesehen oder eure Kampagne. Ist ja auf jeden Fall ein großes Team-Effort bei uns. Das ist ja, wie gesagt, ich halte ja nur den Kopf hin am Ende des Tages. Während so, ich habe noch nie jemanden gehört, ja, ihr macht ja tolle Google-Textanzeigen, die deutlich mehr des Budgets allerdings einnehmen. Ne? Also so ein bisschen, das ist es, spielt da natürlich auch irgendwie eine Rolle, dass es sehr sichtbar ist. Man muss auch sagen, natürlich auch in so einer Marketing-Vertriebsbubble, aber auch außerhalb der, also es hat einfach eine gefühlte Wichtigkeit, sagen wir es mal so, die sehr interessant zu sehen ist und jetzt auch im Vergleich zu anderen ähnlichen Kanälen, sagen wir es mal so, ja. Also TV ist zwar irgendwie ein gänzlich anderer Kanal, Bewegtbild und so weiter und so fort, aber so ein bisschen von dem, worauf man ja abzielt, irgendwie Awareness, auch irgendwie ein Umfeld, was so ein bisschen hochwertiger scheint, ist für uns zumindest der Out-of-Home-Kanal einer, der ein Erfolgsfaktor geworden ist. Genau, im Gesamtmarketing-Mix ist es eher niedriger Prozentsatz. Das meiste Geld geht natürlich auf die digitalen Kanälen. Wir sind ein nicht App-only, aber App-first-denken das Unternehmen.
Klassisch Google Meta oder?
Genau, Google Meta. Seit jetzt einiger Zeit ist auch TikTok wirklich TikTok komplementär als Kanal dazugekommen. Also die digitalen großen Netzwerke spielen dann schon die Hauptrolle bei uns im Marketing-Mix, ganz, ganz klar.
Okay. Wie wichtig ist der Kanal Influencer-Marketing für euch?
Ist ein super relevanter Kanal, muss man auch sagen. Wir unterscheiden einmal so ein bisschen quasi mal mindestens die zwei Ebenen. Einmal so die sogenannten Finfluencer, also Finanzinfluencer, Finance-Influencer und die aus aus anderen Verticals, aus anderen Bereichen. Im Prinzip relativ deckungsgleich zu vielen Dingen, die wir im Marketing machen, sind die einen, die low-hanging fruits, die mit Zielgruppen sprechen, die nah an unserem Produkt dran sind. Und die anderen
22%, um das wieder aufzugreifen.
Genau, genau. Und die anderen wiederum die breitere Masse ansprechen. Da bei den Finfluencern ist bei beiden ehrlicherweise ganz wichtig, ist das Thema irgendwie des Storytellings oder des edukativen Ansatzes. Natürlich bei denen, die über Finanzinhalte sprechen, gucken wir ganz genau drauf, passen die mit den Inhalten zu uns als Marke, ja, langfristiges Investieren, nicht irgendwie so Pump-and-Dump-mäßig irgendwie irgendwelche Aktien hoch- oder runterschreiben, sondern irgendwie die Sinnhaftigkeit von ETFs und so weiter hervorbringen. Das sind uns wichtige Anliegen und da unterstützen wir dann gerne und da partnern wir dann ganz gerne. Bei denen, die quasi das weitere, breitere Spektrum ansprechen, ist uns natürlich auch ganz wichtig, passt die Partnerin zu uns mit den sonstigen Inhalten, die zwar nicht auf der inhaltlichen Ebene da sind, aber zumindest die Werte widerspiegeln sollen, für die wir auch stehen und ist ein ganz wichtiger Kanal, aber ist quasi, deckt auch die Bandbreite, sagen wir mal, von sehr performant bis sehr reichweitenlastig Awareness-Ebene für uns ab.
Hattet ihr schon Influencer, wo ihr dann die Zusammenarbeit beendet habt, weil die eben nicht zu euren Werten gepasst haben oder vielleicht vor einen Vorfall gab? Also ich erinnere gerade nur dran, ne, vor ein paar Wochen war jetzt irgendwie Thema Immo-Tommy im Immobilienbereich, weiß gar nicht, was da genau hängen geblieben ist, will das jetzt auch gar nicht werten, aber sozusagen, da gab es ja mal so einen kurzen Aufschrei auch zum Thema Influencer-Marketing, sozusagen, wie abhängig macht man sich als Marke, vielleicht auch von einzelnen Influencern, vor allem, wenn die ein bisschen größer sind, also wenn wir über Micro-Influencer sprechen, okay, dann sozusagen ist das vermutlich nicht größer tragisch, aber von größeren Influencern kann man ja im Zweifel auch Gefahr laufen, dass der Influencer plötzlich irgendwas tut oder macht, was so ganz und gar nicht mehr mit der Marketingstrategie und vor allem den Werten des Unternehmens auch übereinstimmt. Also hattet ihr da schon solche Fälle?
Hatten wir so Fälle. Jetzt gar keiner, also auf jeden Fall nicht auf der Magnitude des von dir angesprochenen, ne, so von dem medialen Aufsehen. Gibt natürlich immer mal wieder oder gab vielmehr in der Vergangenheit welche, die sich dann contentseitig in eine Richtung entwickelt haben, wo wir gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr so das, wofür wir auch, also eher auf der inhaltlichen Ebene stehen. Ne? Also du hast natürlich, ich glaube, das, was so eine Problematik ist, gerade bei den Leuten im Finanzbereich, ist so ein bisschen, dass da auch einige hochgekommen sind und erfolgreich waren in dieser Zeit 2020, wo die einfach so eine Welle an den Kapitalmarkt ging. Das heißt, da auch einfach Reichweiten aufgebaut wurden, die nicht immer nachhaltig auch da geblieben sind oder danach gewachsen sind, ne? Und am Ende des Tages, gerade auf der Ebene hast du ja sehr, aus unserer Sicht, sehr viele Performance-Deals, das heißt so klassisch Affiliate auf Depot-Abschluss. Und wenn dann quasi deine Reichweite nicht weiter in diesem Maße wächst, wie du irgendwann mal wahrscheinlich Umsätze gemacht hast, dann gab es hier und da, glaube ich, Leute, da haben wir jetzt nicht zwangsweise mit denen gepartnert, aber das hat man beobachtet, die dann in Produktkategorien auf dem Finanzmarkt gegangen sind, auch inhaltlicher Natur, die lukrativer sind, aber natürlich für sie lukrativer, aber natürlich irgendwie hinterfragbar aus so einer, ich sag mal, Finanzliteraturebene wären. Und das sind so erstmal die ersten Gefahren. Da muss man schon sagen, haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Set für uns einfach an Partnern, mit denen wir auch echt langfristig schon arbeiten. Aber eine Sache, die wir auch merken, und wir haben natürlich diverse Pflichten auch, was den, also die Qualität des Inhalts, die Art des Inhalts, auch Risikohinweise und sowas angeht. Das heißt, wir selber monitoren alles oder so gut es geht und müssen auch dokumentieren. Das heißt, wir haben auch für uns selber relativ früh in ein Setup bewegt, wo wir nicht irgendwie Longtail-mäßig mit den Mikroinfluencern zusammenarbeiten, weil das ist einfach gar nicht möglich für uns, da A, die Qualität hochzuhalten oder B, zu dokumentieren, was geschieht.
Auch der Aufwand, oder? Also der Aufwand.
Genau, der Aufwand dahinter.
Schon. Du brauchst ja auch Leute dafür.
Ja. Genau, und du sagst es ja, am Ende hast du halt dieses Reputationsrisiko. Das hast du natürlich immer, wenn du mit externen Partnern, na, das kann ja auch im klassischsten Sport-Sponsoring-Testimonial-Ebene geschehen. Ja? Also es gibt ja auch kein Sportstar, ist gefehlt davon, irgendwie abzustürzen oder in einen Skandal verwickelt zu werden.
Ich glaube, Adidas kann ein Lied von singen.
Genau.
Mal ganz konkret.
Genau, du hast halt dieses Risiko und man muss mit dem umgehen. Und im Finanzbereich ist es natürlich schon, am Ende des Tages ist Vertrauen ist das höchste Gut, was es gibt beim Thema Geldanlage. Das ist ja, die Leute legen ihr Geld an, aber das ist in den allermeisten Fällen, dass das hart erarbeitet, mit viel Emotionen verbunden, auch wenn es geerbt ist, dann wahrscheinlich noch mit noch mehr Emotionen verbunden. Und das Thema Vertrauen ist so wichtig, dass wir das halt nicht auf die leichte Schulter nehmen und deswegen bei der Auswahl einfach mit einem sehr kleinen Set arbeiten, mit dem wir uns wohlfühlen und da eng dran sind und aber natürlich auch ständig entscheiden, ob das langfristig gut gehen kann oder nicht. Aber da ist jetzt noch nicht so der Riesenbock war jetzt da nicht drin.
So, wenn ihr jetzt mit einem Influencer zusammenarbeitet, kannst du mal beschreiben, wie dann eine Integration beispielhaft aussieht? Also vielleicht nehmen wir Instagram als Beispiel. Wie sieht dann so eine Story-Ad aus, ein Post? Wie nativ werdet ihr eingebunden? Wie viel werblich vielleicht auch, wenn du es einfach so ein bisschen beispielhaft uns mal veranschaulichen könntest?
Ja, im Idealfall, gerade bei den Finfluencern geschieht das häufig, sind wir bereits vor einer möglichen Kooperation oder der Kooperation das Depot der Wahl, das heißt, das macht natürlich das ganze Thema Glaubwürdigkeit auf der einen Ebene viel einfacher, natürlich auch die Einbindung auf der anderen Art. Das heißt, es gibt keinen großen Bruch in dem Content quasi vor und nach der Partnerschaft, sondern wir sind das Depot der Wahl. Im Zuge der Partnerschaft ist es dann meistens ein Affiliate-Link, der dann noch hinterlegt ist, aber inhaltlich soll sich gar nicht so viel am Inhalt ändern, sondern die Influencer haben ja meistens irgendwie große thematische Bögen, die sie spannen und spielen. Und in diesen sind wir voll integriert als das Depot im Hintergrund. Da wird mal ein Trade ausgeführt, da wird unsere Oberfläche gezeigt, da wird ein ETF ausgewählt, da wird unsere Suche gezeigt und so weiter und so fort. Im Fall der Fälle, dass es bei uns was Neues gibt, sei es ein Feature, sei es ein Pricing-Update und so weiter und so fort, dann sprechen wir natürlich mit unseren Kooperationspartnern, geben oftmals vorab die Info, da kommt was, zeigen was, beantworten Fragen, sodass auch diese Themen dann einfach nativ eingebaut werden können. Jetzt haben wir Ende letzten Jahres haben wir unser großes Insight-Feature gelauncht, mit dem man relativ detaillierte Portfolioanalysen fahren kann, man kann sein eigenes Depot, sein eigenes Portfolio einem Stresstest unterziehen und da gibt es natürlich dann schön inhaltliche Dinge zum Besprechen, aber auch zum Zeigen und in diesen sind wir dann integriert. Dann gibt es natürlich die andere Ebene der Partnerschaften, das heißt gerade mit den Influencern aus finanzfernen Verticals ist es dann eher so, dass wir...
Sprechen eigentlich auch von Affiliate-Marketing, also sind das auch klassische Performance-Deals oder geht ihr da schon auch eher Branding-Deals ein?
Da gehen wir auf jeden Fall, versuchen wir immer natürlich einen Hybrid-Deal zu schließen. Also ist natürlich aus unserer Sicht vorteilhaft, wenn die Interessen aligned sind, was in unserem Fall natürlich eine Depoteröffnung ist, aber wir gehen dann natürlich auch nicht so blauäugig rein, dass wir sagen, irgendwie das wird der Performance-Kanal und so geht auch kein anderer Partner mehr da rein. Das ist eher so ein bisschen, um die Upside aufzuzeigen, die es immer mal wieder auch auf der Performance-Ebene mit diesen Influencern gibt. Und diese daran partizipieren zu lassen, gehen wir so Hybrid-Deals ein. Aber du hast natürlich in einigen Bereichen auch ganz klassische Fix-Deals, wo es dann bei uns intern auch noch mehr als Zielwert ein Awareness-Kanal ist. Also quasi deckungsgleich mit einer Out-of-Home-Kampagne, nur inhaltlich ein bisschen anders und mehr unterfüttert mit Informationen und auch auf der langfristigen Ebene. Wir sind nicht Fans davon, irgendwie kurzfristig zu partnern, sondern glauben auch, um so eine Partnerschaft langfristig oder mittelfristig zum Erfolg zu machen, musst du die auch über einen gewissen Zeitraum spielen. Das heißt, der Storytelling-Ansatz kann nicht sein, irgendwie in einer finanzfernen Community im ersten Story-Posting irgendwie auf eine Depoteröffnung zu gehen, sondern du gehst halt an das Thema Geldanlage am Kapitalmarkt relativ rausgezoomt rein. Was ist ein ETF? Wie kann ich anfangen?
Also
was
edukativ sind so? Dann.
Ganz genau, Content, ja. Genau, absolut.
Okay. Okay, und das ist dann auch der Unterschied der Einbindung wahrscheinlich, oder?
Also das genau, ist das ist dann meistens auch der Unterschied in der Einbindung. Und bei den Partnerschaften sind wir tatsächlich dann auch inhaltlich ein bisschen mehr der Taktgeber, einfach weil wir halt die Expertise auch voll im Haus haben, die wir bei den Finfluencern als solches gar nicht spielen müssen, sondern das sind dann eher die finanzfernen Partnerschaften. Mhm.
Okay. Ich habe noch ein letztes Thema, und zwar, also ich habe mich mal in Vorbereitung auf den heutigen Podcast gestern Abend selber nochmal in meinen Scalable-Account eingeloggt und habe gesehen, dass ihr ja, weil das wusste ich schon vorher, aber habe es dann nochmal präsent auf der Home gesehen, dass ihr ja den Ohne Aktien mit wird schwer Podcast auch sponsort, beziehungsweise der auch bei euch eingebunden ist direkt. Du hast ja vorhin mal gemeint, das Thema Content ist bei euch ganz wichtig. Wie wichtig ist dann so eine Podcast-Kooperation? Die ist ja, glaube ich, in der Form einmalig. Also zumindest kenne ich sie jetzt nicht bei anderen Banken oder Brokern, dass die sowas so tief integriert haben wie ihr jetzt, dass das so plakativ sozusagen direkt auf der Home als Content-Snippet einen ins Auge springt.
Genau, also ich hoffe, es ist ja schon rausgekommen, wie wichtig uns die ganze Content-Thematik ist. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen Themen, die wir als Plattform spielen dürfen, können und wollen, und Themen, die wir nicht spielen dürfen, können und wollen. Und gerade je detaillierter es quasi so in eine Besprechung von Aktien- und Anlagethemen geht, halten wir uns lieber bewusst raus. Ja, das ist genau diese Thematik. Wir schreiben keine Aktie hoch oder runter. Das würden wir nie tun. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, gerade als Strukturanbieter im Hintergrund. Nichtsdestotrotz ist natürlich das Thema, sich mit Aktien und Unternehmen dahinter zu beschäftigen, eins, was uns sehr am Herz liegt. Und da aus dieser Richtung kommt quasi diese Partnerschaft. Das heißt, der Podcast, der vorher schon sehr erfolgreich war, immer gerne gehört wurde, auch bei uns intern, haben wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen auseinandergesetzt und zusammengesetzt und haben überlegt, okay, wie können wir das quasi zusammenbringen und zum Erfolg machen, und haben da eine ganz bewusste, ich sag mal, redaktionelle Trennung logischerweise. Ja, die Redaktion kommt aus dem Podstars-Universum, die machen ihre Recherche, die machen ihren Content, und gleichzeitig wollen wir diesen Content, den wir für sehr gut erachten, bei uns, unseren Kundinnen und Kunden nahe bringen. Das heißt, haben diese Integration bei uns auch in der App. Für alle die es interessiert, die können dann reinhören und erfahren irgendwie interessante Hintergrundinformationen zu Themen und Unternehmen. Und ist, glaube ich, die beste Art und Weise, diesen Content auch zu spielen, weil, wie gesagt, die Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen, die tun das einfach. Und die Leute, die mit dem ETF-Sparplan gut fahren, die gucken oder hören das sich in dem Fall einfach gar nicht an und sind glücklich mit dem ETF-Sparplan. Und das ist genau der richtige Weg. Das heißt, wir wollen aus keinem Sparer den aktiven Trader machen, sondern vielmehr die Leute, die sich dafür interessieren, irgendwie ein sinnvolles Produkt oder Edukationsangebot liefern.
Und es ist ganz interessant, was du sagst, also dass ihr sozusagen damit ja auch eine gewisse Distanz schafft, dass irgendwelche Empfehlungen, die ihr vielleicht in dem Podcast, den ihr selber produzieren würdet, dann auf euch zurückfallen. Das ist ja der Unterschied zu anderen wahrscheinlich Geschäftsfeldern und Branchen, wo man dann im Zweifel ja auch jemanden nicht finanziell so tangieren kann, dass dann sozusagen Shitstorm zurückfliegt, weil dann die eine Aktie, die man vor 3 Monaten mal im Podcast besprochen hat, vielleicht doch nicht durch die Decke geht, sondern eher in den Keller. Insofern ist spannende Kooperation, spannendes Modell und macht total viel Sinn für euch.
Einen Satz auch dazu sagen. Ja? Auch ganz wichtig, auch ohne Aktien wird schwer, schreibt keine oder spricht keine Aktien hoch und runter. Auch das war uns dann ganz wichtig. Ne? Also die sind im Prinzip mindestens so, wenn nicht noch mehr, gescreent worden von uns und inhaltlich wie alle unsere anderen Partnerschaften, sondern das ist immer ein sehr ausgewogenes Für und Wider zu Unternehmen, und das finden wir natürlich auch schön, weil das genau die Art und Weise ist, wie man dem Thema Investitionen gerade in Einzelaktien begegnen muss. Ne? Also es gibt Chancen, aber es gibt Risiken, und beide Seiten werden gleichmäßig beleuchtet, und das ist genau diese Ausgewogenheit, die so extrem wichtig in diesem ganzen Finanzumfeld ist.
was ja Erik auch in dem Podcast sehr schön formuliert hat, dass eine hohe Diversifikation auch das A und O ist. Ne? Also gibt auch den Spruch, breit gestreut, nie bereut.
Genau.
Und das stimmt ja auch, weil am Ende, also ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass sozusagen eine langfristige Geldanlage so am meisten Sinn macht und erfolgsversprechend ist. Und auch schönes Schlusswort, finde ich, jetzt für unseren Podcast, weil du hattest vorhin gemeint, unsere Elterngeneration teilweise manchmal sich die Finger verbrannt hat mit so einer Telekom-Aktie damals. Genau das soll ja heute nicht passieren. Deswegen ist es gut, wenn Content auch ausgewogen ist, wenn das für ihn wieder besprochen wird. Aber vor allem halt in einem edukativen Ansatz, junge Trader oder vielleicht zukünftige Trader, egal welche Altersklasse, einfach verstehen, dass Geldanlage aktiv betrieben werden sollte und es dazu mittlerweile tolle Instrumente gibt und tolle Unternehmen, wie zum Beispiel euch.
Das unterschreibe ich.
Max, danke fürs Kommen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung, jederzeit wieder und ja, freue mich auf weitere Folgen, vor allem noch mit anderen Persönlichkeiten aus unserem Bereich.
Die kommen, ganz sicher. In dem Sinne, vielen Dank fürs Kommen nochmal, wir sind jetzt raus, danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne auf Apple Podcast und Spotify abonnieren und eine 5-Sterne-Bewertung geben und wir hören uns nächste Woche wieder.